Gut, dann haben wir unseren. Du machst und dann Begrüßung und ich sage, ich habe den italienischen Wein und dann sind wir bei Italien, Flixbus oder wie fährt man in Urlaub? Und dann kommen wir zu den Drogen. Achso, es geht schon los?
Wir am Feierabend. Der Podcast.
Servus und hallo zu einer neuen Folge von
Wir am Feierabend
mit dem lieben
Flo
und
der lieben
Anni. Genau, heute mal zu zweit, da es ja das letzte Mal eine Folge mit Simone und Manu gab und heute mal mit uns beiden mal wieder. Ich bin jetzt gerade bei dir daheim, Flo, es ist Montagabend. Und wir haben jetzt gerade schon einen kleinen guten Snack gehabt, eine Melone auf deinem schönen Balkon. Und du hast einen sehr leckeren Vino aufgemacht und dabei?
Ja, ich habe zwar immer noch ein Gerüst vor meiner Balkonbrüstung, was ein bisschen nervt, aber gar nicht so schlimm ist unterm Strich. Und das Wetter ist super und wir haben gerade schon ein bisschen Vino probiert. Ja, ich habe ja Bologna-Urlaub gemacht, mittlerweile auch schon wieder vor 2 Wochen. Und habe einen original italienischen Wein mitgebracht, ein Trebbiano. Ich bin des Italienischen leider nicht mächtig, deswegen habe ich den mal auf gut Glück gekauft und habe nur gesehen, das ist ein trockener Weißwein, das sagt mir dann schon immer relativ viel. Und der ist gut, den kann man hier ganz gemütlich trinken, ein leichter Sommerwein, hat so gute 12% Alkohol, das ist schon okay. Trinktemperatur ist auch in Ordnung, weil er schön gekühlt ist. Und den haben wir uns jetzt hier.
Und er kommt anscheinend aus Chitra, steht hier irgendwie drauf.
Ach so, stimmt, da habe ich noch gar nicht geschaut. Aus Chitra, ja.
Mittelostitalien.
Das ist jetzt, wenn ihr euch den Stiefel vorstellt, im unteren Drittel.
Ja.
Also nicht an der.
Hinten am Schienbein.
Nicht an der Ferse, aber ja, Schienbein ist ein guter. Ja. Also es ist ungefähr, wenn ihr den Stiefel so vor Augen habt, das ist am Schienbein. Nee, der ist gut. Den habe ich in meinem Köfferchen im Zug transportiert und ja, habe ich mir gedacht, nimmst du mit und nimmst ihn zu einem besonderen Anlass und ein Podcast in meiner Wohnung ist ein besonderer Anlass, deswegen gibt es heute den guten Weißwein.
Ja, wie war es denn in Bologna? Da
schön
warst du 5 Tage, hast du erzählt, du bist mit dem Zug hin?
Genau, ich bin mit dem Zug hin, ich bin auch mit dem Zug wieder zurück. Es war schön, es war, wie soll ich sagen, unspektakulär, also es war jetzt kein Abenteuerurlaub. Es war auch kein Selbstfindungstrip, sondern ich bin einfach hin, saß viel in der Sonne, habe viel Wein getrunken, habe ein bisschen was gegessen, habe mir die Stadt sehr, sehr intensiv angeschaut, bin mit keinem einzigen öffentlichen Verkehrsmittel gefahren, bin immer alles zu Fuß gelaufen, weil ich ein sehr schönes Apartment mitten in der Stadt hatte. Meine erste Airbnb-Erfahrung. Ich habe Airbnb noch nie ausprobiert gehabt und habe es jetzt zum ersten Mal ausprobiert.
Gedacht, oder wie Manu sagen machen. Würde, Airbnb.
Genau, und es war wunderbar und es war ein super schönes Apartment. Ich habe ein bisschen gekocht, für mich auch einmal und war auch viel Essen dann und habe mir da wirklich 5 Tage lang, habe ich mir gut gehen lassen. Wetter war super, also bombastisch. Ja, und es war Zugfahren. Ich bin ja Zugfahrkind bei allem in meinem Leben. Ich flieg schon auch manchmal, aber gar zu Sachen in Europa, die gut erreichbar sind mit dem Zug, mache ich dann schon gerne mit dem Zug.
Weil du es einfach auch lieber magst, mit dem Zug zu reisen oder auch aus umwelttechnischen Gründen?
Also es ist so eine Mischung aus beiden. Also in Deutschland würde ich gar nicht fliegen. Und ich finde auch so, Italien muss man nicht fliegen. Also ich habe jetzt für die Zugfahrt, das ist durchgehend die Strecke München-Bologna, also es ist gut erreichbar von hier aus. Ich musste nicht umsteigen. Natürlich hält der so ungefähr 13 Mal auf der Strecke, sind schon viele Stationen, aber das ist okay und ich fahre auch echt gerne Zug, weil ich gerne so die Zeit nutze und dann so für mich bin und aus dem Fenster gucke und mir andere Leute auch angucke und so. Also das kann man zwar im Flugzeug vielleicht auch, aber nicht so gut und ich klimpere schon ein kleines bisschen, weil wir noch eine Flasche Wasser hier auf dem Schreibtisch haben. Mhm. Ja, und ich fahre einfach so Sachen gerne Zug und das sind jetzt 6 Stunden 40 gewesen. Natürlich fliegt sich schneller, aber bis ich vom Flughafen wieder in der Stadt bin, bis ich von München am Flughafen bin, ist ja auch alles Reisezeit und hier so ab Hauptbahnhof, das geht schon gut und man kann ein bisschen dösen und ein bisschen die Augen zumachen.
Und wenn das jemand versteht, Flo, von uns, vom Podcast, dann an erster Stelle ich, weil ich reise auch am liebsten mit dem Zug oder mit dem Flixbus, weil ich ja auch Flugangst habe und deswegen mag ich es auch und finde es auch viel entspannter einfach mit dem Zug. Und man tut ja der Umwelt dann auch ein bisschen
was, gell? Das stimmt, also ich muss ja wirklich sagen, dieser Zug bei der Hinfahrt, Ich bin an Christi Himmelfahrt ja gefahren, am Feiertag bei uns. Das hat sich schon rentiert, weil der Zug war wirklich ab Rosenheim, war der bumsvoll. Also er war eigentlich schon also am München Ost, als die letzten da eingestiegen sind, so die noch Sitzplätze ergattert haben. Da war es schon voll. Und dann ab Rosenheim gab es halt wirklich für Leute, die nicht reserviert hatten. Und solche Strecken empfehle ich immer zu reservieren. Das kostet 4,50 €. Das ist echt okay. Und das reißt sich wirklich angenehmer. So Kurzstrecken nach Nürnberg und so, da reserviere ich auch nicht. Mhm. Das findet man immer irgendwie einen Platz oder man steht halt die 60 Minuten. Aber so 5 Stunden und da mussten wirklich in dem Zug Leute von Rosenheim bis Verona, das ist eine Station dann vor Bologna, ab Verona war der Zug quasi leer. Also da sind viele ausgestiegen. Aber da muss man unbedingt reservieren, sonst hat man da keinen Spaß. Mhm. Weil da gibt's einfach nichts. Also natürlich hat man vielleicht noch eine Chance in Bozen, dann irgendwie noch einen Sitzplatz zu ergattern, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt einfach gering. Und deswegen, man kann schon schön reisen, auch mit der Bahn, und es hat alles gut funktioniert. Und man reist halt durch 3 Länder, das ist schon faszinierend. Ja.
Also, es ist halt doch auch nah von München aus, ne? Also, aber apropos auch nochmal reservieren und so. Ich fahre ja eigentlich auch wöchentlich mit dem Zug. Jetzt letztes Wochenende erst wieder nach Nürnberg. Da bin ich ausnahmsweise mit dem ICE gefahren. Normalerweise rentiert sich's aber besser mit dem Bayern-Ticket, weil da zahlt man ja auch, man findet ja immer 4 Leute noch und da zahlt man nur 8 €. Einmal bin ich auch, weil ich finde ja, man trifft ja auch immer lustige Leute im Zug, mit einem älteren Herrn da. Hatte ich es auch halt eilig. Ich war so 10 Minuten vor Abfahrt, habe ich noch Leute gesucht und da war dann eben ein älterer Mann und der meinte, ja, du kannst gern bei mir mitfahren. Ich bin jetzt hier gerade allein, aber ich lasse dich auch weniger zahlen. Passt schon. Ich bin heute noch länger unterwegs. Ich habe einen Schwerbehindertenausweis. Wir kriegen da eh hier noch einige gute Specials, meinte er dann noch. Dachte mir auch, okay, ein bisschen seltsamer Typ, aber mei, jetzt kurz vor Abfahrt hatte ich jetzt auch nicht mehr so Lust, irgendwie da noch wen anders zu suchen. Macht ja auch nichts. Und dann sind wir mit dem Zug gefahren. Dann gab es aber irgendwann ein Problem, eine technische Störung. Dann sind viele ausgestiegen mit dem anderen Zug weiter. Und er meinte dann, nee, wir bleiben jetzt sitzen, weil mein Bein tut ja weh und ich will jetzt nicht aufstehen. Und dann war ich leider an den Typen gebunden und ich bin dann mit ihm sitzen geblieben. Und dann, was irgendwie noch ganz nett war, auch ein bisschen strange, war dann, dass er eben gemeint hat, wir machen es uns jetzt ganz gemütlich. Und dann eben noch so 2 Flaschen Prosecco für uns bestellt. Okay. Und so dann halt von diesen Leuten, die dann immer mit dem Wägelchen vorbeifahren, mit dem Chips und Bier und so. Und ja, dann ist tatsächlich unser Zug, der dann eigentlich, es war komplett leer. Nur noch wir beide saßen da gefühlt drin. Es war mir schon leicht unangenehm und dann mit dem Prosecco und so. Und dann sind wir aber dann noch vor den anderen, die eigentlich dann noch aufs andere Gleis gewechselt haben, um den anderen Zug zu nehmen, doch noch vor den losgefahren und nach Nürnberg gekommen, safe.
Das ist doch gut. Also, ich finde immer, weil du es ja auch sagst, man trifft immer lustige Leute und es kann manchmal sehr anstrengend sein. Ich beobachte halt immer gerne Leute und ich bin halt in einer Situation, also ich das klingt jetzt ein bisschen doof, aber ich beherrsche Zugfahren halt schon aus dem FF. Also ich bin durch meine Eltern, wir sind halt früher immer alles mit dem Zug gefahren, Paris, alles. Bin ich wirklich so ein Zugfahrkind, auch Bahnfahrer und Bahnbeamte-Kind. Und ich weiß, wie ich es machen muss. Und ich finde manchmal wirklich sehr aufgeregte Leute interessant, die halt wirklich so, oh Gott, ich brauche noch die Fahrkarte. Oh Gott, der Schaffner kommt. Oh Gott, wo habe ich das? Und manche Leute sind so, also für manche Leute ist Bahnfahren so eine Herausforderung.
Ein spezielles ich finde immer Beispiel? Nett.
Naja, die sind halt dann auch einfach unruhig.
Aber hattest du auf der Fahrt nach Bologna zum Beispiel auch jemanden, der dann da ganz unruhig reagiert hat oder wie, oder?
Ich hatte gegenüber war ein von mir bei der Hinfahrt war ein sehr aufgeregtes Pärchen, die dann halt auch in Verona ausgestiegen sind. Die waren halt so ein bisschen, ja, die haben sich halt dann immer so Sachen erzählt und waren dann halt so wirklich, die waren vielleicht noch nicht so lange zusammen. Und haben dann immer auch beim Rausschauen aus dem Fenster Sachen festgestellt und guck mal da die Brücke und guck mal da, wie hoch die ist und guck mal, da fährt auch noch ein Zug vorbei und so. Also die waren da sehr, also gerade sie war da sehr, sehr, sehr aufgeregt und für sie war das irgendwie sehr, sehr herausfordernd. Mitte, Ende 20 wirkte sie. Er war so ein bisschen älter, glaube ich. Er hat das alles entspannt gesehen und das war so, also sie war da sehr nervös, also die haben sich dann auch einen Kaffee geholt und
ganz
da war der Kaffee
aber nicht Frage, gut. Ja, weil ich meine heutzutage, ich finde das total süß eigentlich und ich kann mir das gut vorstellen und vielleicht war ich irgendwie anfangs auch so, aber Heutzutage ist doch Reisen sowas von normal, sag ich mal in Anführungszeichen. Das klingt, also waren die zwei so ein bisschen zurückgeblieben?
Nee. Die waren, also es gibt aber wirklich viele Leute, die reisen halt, also für viele Leute, die viel mit dem Auto reisen oder auch viel fliegen, ist Bahnfahren manchmal echt eine Herausforderung. So, welches Gleis und wo muss ich da hin? Und man muss ja wirklich dazu sagen, Simone könnte mich hier an dieser Stelle korrigieren. Die ist ja immer sehr gegen Bahn und immer so. Aber
ich auch ein wenig.
Man muss schon sagen, das meiste funktioniert schon echt gut. Und doch, die meisten Sachen funktionieren gut. Und man muss schon auch ein bisschen sagen, also viele Leute haben, also was viele Leute nicht verstehen, das ist ja auch eine Sicherheitssache teilweise. Also manchmal kann man halt Sachen auch einfach nicht machen, weil sie gegen die Sicherheitsauflagen verstoßen. Also, und jetzt wieder den Bogen nochmal kurz zur Reservierung geschlagen. Ich habe das mal erlebt, ich bin mal in Hamburg eingestiegen, in den letzten Zug, der nach München fuhr. Und ich merkte schon, ich war relativ früh dran und ich habe schon gemerkt, es wird relativ voll. Die haben mich gefragt, warum wird es so voll? Und ich saß halt auf einem nicht reservierten Platz und ich musste nach München und habe ich, wie ich später erfahren habe, saß ich neben einem, der nach Augsburg musste. Und ich musste da in Nürnberg nochmal umsteigen, aber das war trotzdem der letzte Zug, der nach München fuhr, zumindest in die Richtung. Und dann war es halt so, dass ich erfahren habe, dass ein Zug vorher ausgefallen ist. Und dann standen wirklich die Leute so krass in den Gängen, dass der Zug einfach überfüllt war. Und dann hat der Schaffner gesagt, er kann jetzt nicht losfahren. Und dann hat der Schaffner sogar gesagt, alle Leute, die keine Reservierung haben, müssen jetzt aussteigen. Und ich habe mir dann auch gedacht, ich steige doch jetzt nicht aus dem letzten Zug nach München aus, wenn ich nach München muss, nur weil ich keine Reservierung habe. Ich sitze ja auf einem Platz. Und dann war es aber so, dass sie dann gesagt haben, sie stellen einen Ersatzzug bereit, der nach Hannover fährt. Und es hat sich herausgestellt, dass viele Leute in meinem Zug nach Hannover mussten und die sind wirklich freiwillig ausgestiegen, weil der Schaffner gesagt hat, wenn jetzt nicht Leute, die nach Hannover müssen, in diesen Zug steigen, der da jetzt auf dem Parallelgleis steht, der nicht länger braucht, sondern der sofort fährt, wenn die Leute nicht aussteigen, kann der Zug nicht losfahren. Ja. Ende vom Lied war, dass natürlich dann jede Menge Leute ausgestiegen sind und dann konnten wir doch mit einer Verspätung von einer halben Stunde losfahren.
Okay.
Und da meine ich
halt, muss ich aber sagen, es war nur eine Verspätung von einer halben Stunde und der Fahrer hat euch auch immer gesagt, was los
ja.
ist. Weil ich habe auch, also ich fahre ja auch jede Woche mit dem Zug. Und ich muss sagen, ich muss jede Woche eigentlich wirklich immer ein Fahrgastrechteformular wegen einer oder zwei Stunden seltener, aber schon
nach
wegen
einer
Stunde. Ja, ich fahre ja oft auch nach Frankfurt oder nach Gummersbach. Oder nach Kempten. Also ich fahre ja wirklich komplett überall in Deutschland immer rum. Muss ich wirklich immer einreichen.
Ja.
Und da ist es oft so auch, dass die Fahrer einem nie Bescheid geben, was überhaupt ist. Und dann weiß man wirklich nicht und dann denkt man sich auch, also bei dir klingt das jetzt auch ärgerlich, aber da muss ich sagen, natürlich auch gut reagiert vom Fahrer,
ja, natürlich.
Oder? Zu Recht.
Und die Fahrgastrechte haben sich aber auch viel verändert. Also, so, also jeder hat so seine subjektive Wahrnehmung, klar. Also ich habe zum Beispiel für höhere Gewalt letztes Jahr auch Entschädigung bekommen, als ich von Berlin gefahren bin. Da war dieser große Sturm im Herbst. Und ich meine, was soll denn der Zug machen, wenn da ein Baum auf der Strecke liegt? Da muss die Feuerwehr angefragt werden. Dann muss halt auch aus Sicherheitsgründen, was ja auch gut ist, muss halt selbst wenn der Baumstamm weg ist, muss fünfmal das Gleis gecheckt werden, dass da nicht ja irgendein Bruch ist und der Zug halt noch entgleist. Also ich meine, es passiert ja so wenig, Gott sei Dank, weil halt auch einfach viel gecheckt wird. Und was ist letztens wieder passiert? Irgendwo sind auch auf der Fahrt sind zwei Flixbusse ausgebrannt auf der Autobahn. Also,
aber kommt es dir auch so vor, dass es in letzter Zeit auch mehr mit den Flixbussen ist oder mit Bussen, mit Reisebussen, dass immer mal mehr passiert? Und warum ist das so? Bitte beantworte mir jetzt alle Fragen.
Naja, also als ich angefangen habe, Flixbus zu fahren, in der Hochzeit von Flixbus, als es wirklich ganz, ganz neu war, da hat der Fahrer, mit dem ich damals gefahren bin nach Stuttgart, der hat sich halt komplett gefeiert. Der hat halt gesagt, hey, dieser Flixbus ist seit zwei Wochen auf der Straße und der hat schon 200.000 Kilometer so ungefähr. Und hat gemeint, ja, wie effektiv ist denn das jetzt so und so? Und der hat das wirklich dann auch on air, hat er das halt auch seinen Fahrgästen erzählt. Flixbus hat am Anfang, und ich glaube, das ist vielleicht so eine Sache, also ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler, aber Flixbus musste am Anfang sich gegen viele Konkurrenten auch durchsetzen, auch gegen kleinere. Jetzt hat sich Flixbus halt eben gegen diese Konkurrenten durchgesetzt. Jetzt haben sie eine Art Monopolstellung in Anführungsstrichen. Es gibt schon noch aber es gab früher noch diesen Postbus, ganz am Anfang. Der halt nur, der nicht die Innenstädte angefahren hat, sondern da bin ich auch mal nach Nürnberg mitgefahren, der fährt halt dann zum Flughafen. Da ist man am Nürnberg Flughafen, muss gucken, dass man irgendwie noch in die Stadt reinfährt.
Und mal gleich kurzer Fact, apropos, ich glaube, es ist mein Fernbus eigentlich, die Flixbus ja aufgekauft haben und deswegen nennt es hier mal Flixbus Schrägstrich, mein Fernbus, weil Flixbus war ja dieses Studentenunternehmen und mein Fernbus eher das Größere und die haben sich dann gegen alle durchgesetzt.
Aber es gab doch noch so einen anderen, so einen blauen, wie hieß der denn am Anfang?
War das nicht auch wirklich so ein Eurobus oder irgendwie sowas?
Ja, es gab auf jeden Fall am Anfang mehrere Player auf dem Markt. Das heißt, sobald ein Unternehmen eine Monopolstellung in Anführungsstrichen entwickelt, ist die Tendenz, dass man vielleicht nicht mehr so viel tut, höher. Dann muss man natürlich dazu sagen, es ist ja auch ein Punkt, es ist halt attraktiver geworden. Also Flixbus fahren ist halt auch eine Alternative, die attraktiv ist, was ja auch vollkommen zu Recht ist. Ich meine, sie erhöhen natürlich da auch den Druck auf die Bahn, was Preise und so anbelangt. Klar, wenn ich für 15 Euro nach Frankfurt fahren kann, wieso sollte ich dann für 80 Euro mit dem Zug nach Frankfurt fahren? Beides hat seine Vor- und Nachteile. Ich persönlich für mich habe beschlossen, dass ich nicht mehr weiter als jetzt, um im Beispiel zu bleiben, bis Frankfurt mit dem Flixbus fahre, weil ich habe da vor 2 Jahren mal wirklich ellenlange Verspätungen erlebt, als ich nach Frankfurt gefahren bin, beziehungsweise ich musste nach Wiesbaden, aber bin halt bis Frankfurt und dann mit der Bahn weiter. Natürlich konnte da auch der Flixbusfahrer nichts dafür. Da waren halt 2 Unfälle auf der Autobahn und es war diese 15-Kilometer-Baustelle, glaube ich, auf der A9, wenn es die A9 ist. Also das waren auch alles höhere Gewaltsachen. Und ich bin auch mal von Berlin zurückgefahren und wäre eigentlich um 6:45 in München gewesen. Hab gedacht, dann pennst du noch 2 Stunden, bevor du in die Arbeit fährst. Und dann bin ich aber direkt aus dem Flixbus praktisch ins Büro, weil es dann halt 9:45 war. So. Und bei den 3 Stunden Flixbusverspätung, natürlich hat man da auch Fahrgastrechte, aber da habe ich jetzt auch nicht viel tun können. Also, ja. Also, ja. Das ist aber,
da gibt's jeder macht es, wie er möchte. Erstattungen, das stimmt. Da gibt's also, keine, ich meine, bei der Bahn ist ja immerhin schon was, gell? Dass die sagen, dann nach einer Stunde gibt's 25%.
Also, ich hatte bei dieser Sache mit Berlin, wegen dem Baumstamm, hatte ich in Anführungsstrichen, es war noch viel mehr prognostiziert, hatte ich 2 Stunden Verspätung. Hm. Und ich habe aber 50% des Fahrpreises zurückbekommen. Das war vollkommen okay. Jetzt in Form eines Gutscheins, den habe ich jetzt eingelöst bei der Bologna-Fahrt. Fun Fact. Aber ja, beides hat seine Vor- und Nachteile und jeder soll es so machen, wie er möchte. Ich meine,
diesen Fun-Fact werden wir übrigens als Fun-Fact des Monats auflisten.
Hoffentlich. Bei Instagram. Und ja. Natürlich hat Busfahren seine Vorteile und ist cool. Und natürlich hat Bahnfahren seine Vorteile und ist cool.
Und natürlich hat Fliegen auch seine Vorteile.
Aber ich habe zum Beispiel meinen Koffer im Blick, wenn ich Bahn fahre. Das ist bei Flixbus.
Das stimmt.
Die hauen das halt alles unten rein. Dann ist auf der einen Seite ist irgendwie Stuttgart, auf der anderen Seite ist irgendwie Frankfurt. Wenn du was komisch vermischt, kannst auch ein Problem. Also ich habe auch bei Flixbus noch nie irgendwie Probleme mit Menschen gehabt und Gott sei Dank noch nie eine verstopfte Toilette. Aber auch davon hört man ja manchmal. Dann hört man so Geschichten, die ja vielleicht auch nicht stimmen, dass die Fahrer halt einfach mal so die Toilette mal so auf der Autobahn schön aufmachen. Dann fährst du dahinter mit deinem kleinen Golf hinter dem Flixbus her und dann kommt so der ganze Toiletteninhalt auf die Fahrbahn.
Aber das wissen wir jetzt ja nicht.
Ist sicher. Vielleicht auch eine Urban Legend. Habe ich aber mal irgendwo gelesen. Es ist...
Okay.
Auf der anderen Seite gibt es ja auch diese Bahntoiletten, wo du dann immer diese Plumpsklos hast, wo es auch dann irgendwie, das war ja früher so, also mittlerweile ist das ja gar nicht mehr so, aber als ich Kind war, war die oberste Regel, die mir meine Eltern mitgegeben haben, nicht im Bahnhof auf die Toilette gehen, in diesen alten Zügen, weil du konntest wirklich oben aufs Klo reingucken und konntest unten aufs Gleis gucken. Jetzt haben die alle einen Tank und es wird aufgefangen, aber es ist natürlich nicht so cool, wenn dann 4 Leute in die Bahnhöfe kacken, auf Deutsch gesagt. Also und deswegen sollte man früher, weil so die Grundregel meiner Eltern war, bitte geh nicht im Bahnhof auf die Toilette, sondern erst, wenn wir wieder fahren. Das ist heute anders. Aber damals, in den späten 80ern, frühen 90ern, als ich jung war.
In den frühen 40er Jahren, als ich jung war.
Genau. Damals noch vom Krieg. Onkel Flo erzählt vom Weltkrieg, die neue Rubrik. Nach der Kategorie von letzter Woche Tiere, die es leider nicht geschafft haben.
Nicht. interessant. Okay, das ist tatsächlich ein Fact, ja.
Und mittlerweile gibt es ja auch im ICE WLAN, nicht nur im Flixbus. Und auch im Flixbus funktioniert es manchmal nicht, auch im ICE funktioniert es manchmal nicht, im Flugzeug haben wir gar kein Internet. Also das ist Fliegen ist deutlich umweltschädigender. Gerade vor allem auch in Deutschland muss man nicht fliegen. Also ich muss nicht unbedingt nach Düsseldorf. Es muss eine Alternative dazu geben. Mhm. Also ich fahre jetzt auch im Sommer nochmal in Richtung Köln auf eine Hochzeit. Das sind auch Sachen, die würde ich nie fliegen.
Ist natürlich blöd, wenn man jetzt pendelt und eine Fernbeziehung hat, wo dann vielleicht der andere in Düsseldorf wohnt am Wochenende und man dann nach der Arbeit. Und dann gibt es dann auch noch Flüge, die günstiger sind.
Ja, das ist ja wegen der Besteuerung und so. Es ist natürlich ist verlockend, mit dem Flugzeug zu fliegen. Aber
nein. Aber weißt du, was mir mal Blödes im Flixbus passiert ist?
Nein,
was ich nicht so schön
doch.
Fand. Und zwar, ich glaube, davon habe ich schon mal ein bisschen was erzählt. Es gab eine Zollkontrolle, als ich mal von Frankfurt auf dem Weg nach München zurück bin, und die war recht unangenehm, und da meinte eben noch ein, mein Sitznachbar, der aus England kam. Ich habe mich dann mit einem Engländer und einem Spanier unterhalten, und irgendwie war das dann so lustig, weil man in dieser seltsamen Situation dann so zusammengewachsen ist, und wir haben uns dann irgendwie so, ich habe mich so verbunden zu den Leuten gefühlt, weil es einfach so eine krasse Situation war, dass wir waren mitten in der Pampa, in einer riesen Lagerhalle wurde unser Flixbus abgestellt, die Tore wurden verschlossen, die Polizisten waren da mit natürlich auch mit bewaffnet, mit Hunden, und wir mussten unsere Koffer dann eben checken lassen, und alles hat ziemlich lang gedauert. Und dieser Engländer hat eben zu mir gemeint, dass er eigentlich aus dem Grund Flixbus gefahren ist, weil er eben nicht er hasst halt diese Kontrollen, die es auch immer am Flughafen gibt. Und die gab es dann irgendwie halt auch nochmal so krass dann dort. Und man hat sich schuldig gefühlt, obwohl man nichts gemacht hat. Und das war irgendwie auch mal echt eine seltsame Erfahrung, weil die uns behandelt haben wie Straftäter. Und dann haben die auch noch gesagt, naja, aber das machen die, weil in den Flixbussen, seit so viele fahren, eben auch der Drogenschmuggel halt so angestiegen ist. Und immer mehr Leute eben, keine Ahnung, alles Mögliche von Deutschland nach irgendwohin oder so geschmuggelt haben. Und dass das so zugenommen hat, aber jetzt haben sie es wieder ein bisschen mehr im Griff. Aber das wusste ich auch nicht, dass das dann mit den Flixbussen so zugenommen
hat. Naja, klar, aber ich meine, du musst ja auch sagen,
es wird ja auch nicht kontrolliert, das Gepäck, ne, sonst.
Nee, eben, also du hast ja in jedem Flughafen hast du ja Kontrollen von deinem Gepäck, und auch im Zug und im Bus hast du halt nichts. Also ja. Das ist ja auch, also ich meine, im Endeffekt, man muss ja immer froh sein, dass nichts passiert. Also es ist ja wirklich, es gibt ja nichts Leichteres, als irgendwelche Züge in die Luft zu sprengen und irgendwelche Busse in die Luft zu sprengen. Also ich meine, leg doch mal einen Koffer mit Sprengstoff in so einen Flixbus.
Hör auf. Ja, das sind, ja.
Und das ist ja einfach, du nimmst, kaufst ein Ticket irgendwie unter einem falschen Namen, mhm, und dann checkst du da mit einem Sprengstoffkoffer ein. Der Fahrer packt den da unten rein.
Und dann steigst du einfach
rein. Du bist weg, stellst dich um die Ecke und rauchst. Dann beobachten die dich noch 5 Minuten. Dann haben die dich aber vergessen. Dann schleichst du dich weg. Dann fährt der Flixbus los.
Dreimal klopfen aufs Holz, dass das halt echt noch nicht so passiert ist.
Also,
ne? Wollte es mal nicht verschreiben.
Nein, aber und das denke ich mir auch bei Zügen und so. Aber generell, ich meine, natürlich ist Fliegen da vielleicht sicherer. Aber es passiert ja Gott sei Dank trotzdem nichts. Und Reisen ist sehr sicher, und man kann eben reisen, und jeder kann wohin fahren. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch gesehen, ich meine, wie einfach ist das denn? Ich fahre durch 3 Länder, wenn ich jetzt Südtirol noch so mit dazu rechne, habe ich Italien, wenn ich nach Bologna will, dann habe ich Südtirol, dann habe ich Österreich, dann habe ich Deutschland. Und ich wurde an keiner einzigen Stelle nach meinem Ausweis gefragt. Und ich meine, das ist ja schon,
wie schön aber auch, oder?
Das ist ja, also ich meine,
diese Freiheit.
Und deswegen ist ja dieses ganze grenzenlose Reisen und dieses EU-Konstrukt, man kann ja davon halten, was man will, kleines politisches Statement, es ist schon cool, weil ich wirklich,
ja, auf jeden Fall,
keinen Euro, also ich muss nicht mehr umtauschen, ich kann überall mit einer Währung bezahlen, ich habe freie Grenzen, und ich meine, für meine Großeltern wäre das ja früher undenkbar gewesen, und auch für meinen Vater war das ja früher noch undenkbar, der ja noch früher nicht nach Berlin fahren konnte, ohne kontrolliert zu werden und so. Also generell hat das schon alles viel Gutes, auch wenn natürlich in der EU viel schief läuft. Aber jetzt war ja erst wieder Wahl. Das haben ja auch viele Leute gewählt. Das ist ja schon gut. Aber
auf jeden Fall.
Ich meine, natürlich ist die EU auch, also politisches Statement kurz vor dem Abschluss, das sind halt schon einfach über 70 Jahre Frieden in Europa, und das ist schon gut. Ja, also
kurz vor dem Abschluss muss ja, ich wollte jetzt gerade noch sagen, also dass es gibt, also ich finde es auch super, ich liebe es so, wie es jetzt ist, aber manche Leute nutzen das ja, wie man sieht, ja anscheinend auch aus mit den Drogen und schmuggeln dann da irgendwas in den Flixbussen. Mensch.
So, jetzt bereiten wir beide noch unsere großen Drogengeständnisse vor.
Tschüss, und das war's mal wieder.
Nee, wir haben vorher drüber gesprochen, weil ich gucke ja nicht so viele Serien, wie jetzt zum Beispiel Dani und Simone und Manu und viele andere Leute. Ich habe auch nie komplett, um im Drogenkosmos zu bleiben, Breaking Bad geguckt. Nie komplett.
Ich habe auch noch nie so viele Drogen genommen, wie jetzt zum Beispiel Simone, Manu oder genau. Dani, aber...
wir haben jetzt drüber gesprochen, dass es ja auf Netflix eine neue Serie gibt. Eine deutsche Netflix-Serie. Das ist ja, glaube ich, nach Dark, ist es ja, glaube ich, erst die zweite. How to Sell Drugs Online Fast. Und ich habe die gesehen und ich fand sie gut. Und Dani hat sie noch nicht gesehen und deswegen spreche ich nicht zu sehr viel drüber. Mhm. Und vielleicht habt ihr sie auch noch nicht gesehen.
Ich weiß nur, dass sehr viel Werbung drüber gemacht wird. Auf Facebook sehe ich immer. Und ich wusste auch nicht, dass es eine deutsche Serie ist. Also, weil ich meine, warum ein englischer Titel für eine deutsche Serie eigentlich? Einfach so.
Naja, Dark, ist, meine, ja
Dark
auch.
Ist ja auch auf Englisch. Okay, guck.
Da sagst du ja auch nicht dunkel.
Also, ja, das stimmt. Eben, weil die ganzen deutschen Titel dann auch immer dann... Das klingt nicht so cool.
Wie verkaufe ich Drogen übers Internet und online? Schnell.
Die Serie. Nein, auf Netflix.
Ja. Also deswegen... ich habe es auch nur mitbekommen, weil halt einfach so, ich habe es am Anfang auch nicht gecheckt. Ich habe den Trailer gesehen und dann war halt so ein kurzes Foto von der deutschen Nationalmannschaft in diesem Trailer. Und dann habe ich mir gedacht, wieso kommt hier schlaglichtartig für eine halbe Sekunde das Foto der deutschen Fußballnationalmannschaft in diesem Trailer? Warum? Und dann habe ich ein bisschen gegoogelt und das ist ja die Serie der Bild- und Tonfabrik, das die Produktionsfirma von Jan Böhmermann, die eben auch das Neo-Magazin Royal macht und. Und die haben jetzt eine Netflix-Serie und es sind 6 Folgen und sie sind relativ kurz, also immer so zwischen 25, glaube ich, ist die kürzeste und 35 bis 40 Minuten ist die längste Episode und es ist halt Bjarne Mädel spielt mit. Ist ja immer ein Garant für coolen Inhalt und für cooles Schauspiel.
Ja. Wem jetzt nicht der Name
Bjarne Mädel,
was sagt?
Schon. Also,
gut, darf ich trotzdem
der Tatortreiniger, ja, löse es auf.
Von The Office, oder besser gesagt, nicht The Office, halt so Stromberg.
Stimmt, hat er auch mitgespielt.
Der Schauspieler. Ich sag immer der Stromberg-Schauspieler halt. Nee. Da weiß jeder, ja, nicht der Stromberg.
Sondern der auch mitgespielt hat.
Genau. Ja. In der Serie The Office, an die es ja angelehnt ist, Stromberg, gibt es ja mehrere Hauptdarsteller und bei Stromberg ist es ja oft eigentlich echt nur eben Christoph Maria Herbst. Walz. Christoph.
Man kennt ihn doch eher als Bjarne Mädel, kennt man doch eher als Tatortreiniger.
Ja,
vielleicht
auch.
Sagt das eher Leuten was. Also, egal, auf jeden Fall sind da ein paar coole deutsche Schauspieler dabei, die bekannt sind. Und es sind ein paar coole deutsche Schauspieler dabei, die noch nicht so bekannt sind, die jetzt vielleicht bekannt werden. Und wir haben uns gerade vorher auch schon im Vorgespräch kurz darüber unterhalten. Die Serie ist halt auch schon sehr stark darauf ausgelegt, dass es eine zweite Staffel gibt.
Hm.
Merkt man halt gerade der letzten Episode, merkt man es voll an. Und es geht halt um Drogen. Und Kritiker mögen sagen, es ist vielleicht ein kleines bisschen drogenverherrlichend.
Was würdest du sagen dann?
Das kommt ein bisschen drauf an. Ich als 35-jähriger, nicht mehr ganz so junger Mann, für mich, also ich sehe das ganz anders. Also ich nehme jetzt nicht Drogen, weil es dort vielleicht mal 2 Minuten lang cool ist. Aber vielleicht ist es bei anderen Leuten, die so gerade 16, 17 sind, anders. Ich weiß es nicht.
Die
es geht auch ganz
nicht checken, ne?
Ja, vielleicht es auch geht auch so ganz viel um so oberflächliche Instagram und Like und Share und Facebook und so. Das kommt auch ganz viel vor.
Mhm.
Diese ganze oberflächliche Influencer-Geschichte teilweise, das wird auch thematisiert. Das wird auch kritisch gesehen in der Serie. Das finde ich gut. Aber natürlich bleibt das Vehikel, dass die Serie so am Laufen hält und das auch immer so die treibende Kraft ist, bleibt halt einfach diese Drogengeschichte. Und wenn ich jetzt mehr erzählen würde, würde es schon ein bisschen spoilern. Aber es spielt halt so im Milieu der 17 bis 90, die 17 bis 19-Jährigen, die noch zur Schule gehen.
Ganz also ich glaube, die 90-Jährigen sind die schlimmsten.
Die Protagonisten sind sogar noch jünger. Also ich glaube,
jünger als 90?
15 und 16, glaube ich, sind die und gehen halt noch zur Schule und so. Aber ja, Dani erzählt jetzt von dem Drogentrip.
So, los geht's. Wie viel Zeit haben wir noch? Ach Mensch, die Folge ist ja schon wieder vorbei. Nee, ich bin auf jeden Fall gespannt, was du erzählt hast jetzt über die Serie, weil wie gesagt, ich sehe es ja auch immer die Werbung auf Facebook und tatsächlich kennt man ja doch auch immer mal wieder so Leute, jetzt nicht im engsten Freundeskreis, vielleicht auch ja, aber jetzt nicht zumindest bei mir, aber irgendwie vielleicht... die eben mit Drogen so sonst zu tun haben. Und ich bin mal gespannt, wie das dann, ja, da auch in der Serie dann, also wie das so mit...
Also wie ihr wisst, ich kenne mich nur mit Poppers aus.
Nord.
Ja, der Hintergrund ist ja immer so der, ich bin ja verwundert gewesen, dass Ecstasy jetzt auch noch in Anführungsstrichen so ein großes Thema ist.
Mhm. Warum?
Naja, ich habe mich ja...
Wusstest du nicht wirklich, weil da hat zum Beispiel, muss ich schon sagen, in meinem engeren Freundeskreis tatsächlich, wenn ich da jetzt mal open talk, ist auch immer so, ja, Dani, mei, wenn da jemand dabei ist, den man kennt, so eine halbe Ecstasy, ist auch immer geil, eine halbe Ecstasy. Okay, warum nicht mal ausprobieren? So, nein, lass den Scheiß.
Ja, also nee, ich habe ja wirklich, ich bin ja wirklich... meine Drogenerfahrungen in puncto Pillen sind ja quasi null, Gott sei Dank. Aber ich habe mich sehr lange und sehr intensiv damit beschäftigt, weil ich sehr starke literaturwissenschaftliche Forschungen und gesellschaftsrelevante Forschungen für meine Studienarbeiten damals geführt habe und mich damit in den 90er Jahren beschäftigt habe. Deswegen auch die Poppers-Geschichte. Mhm. Ich dachte, das ist so ein Phänomen der 90er. Also Poppers, gerade so in dieser Techno-Szene und natürlich auch Ecstasy, kann man aber natürlich auf gar keinen Fall drauf beschränken und sagen, ja, das machen wir irgendwie Raver und so, haben das genommen. Keine Ahnung, aber da habe ich mich ein bisschen intensiver damit beschäftigt, weil da gibt es auch Literatur. Natürlich auch schon vorher, so in den 60er und 70er Jahren. Aber daher kannte ich das halt und kenne das auch. Und so Ecstasy war damals schon irgendwie relevant, gerade für diese Nachtlebenwelt oder in dieser Nachtlebenwelt. Und da gibt's ja auch heute noch genug Leute, die wirklich auch, wenn sie irgendwie so in dieser Clubszene halt unterwegs sind. Und also sei denn, du bist Clubbesitzer, dann brauchst du das vielleicht auch, weil du halt einfach, du arbeitest halt, wenn andere Leute schlafen. Also ich meine, betreib doch mal so einen Nachtclub oder so, kein Nachtclub jetzt im Sinne von Nachtclub, aber betreib doch mal einen Club. Da kommen halt die ersten Leute um 9 und gehen morgens um 5. Wie wirst du das denn dann mit dem normalen Biorhythmus
durchhalten? Wie schaffst du das
sonst? Ja. So, da musst du vielleicht, natürlich ist es nicht alternativlos, um jetzt hier mal im politischen Sprech zu bleiben, aber du musst halt irgendwie was nehmen, um da fit zu bleiben. Und da ist Ecstasy vielleicht gut.
Du Flo, jetzt haben wir das so oberflächlich mal ganz kurz angerissen. Ich hätte jetzt irgendwie spontan Lust, falls du auch noch bereit bist, das ist jetzt eine spontane Aktion, vielleicht noch eine Special-Folge aufzunehmen drüber, dass wir mal wieder eine im Petto hätten. Hättest du da Lust, dass wir das jetzt so anteasern und vielleicht irgendwann dann...
Eine Special-Folge über Drogen aufnehmen?
Ja, dass wir damit jetzt noch das
vertiefen. Also, ja, was der Unterschied ist, um jetzt nochmal kurz auf die Serie zu sprechen zu kommen und auf Ecstasy heute... damals war es halt so, diese ganze Literatur, die es dazu gibt aus den 90ern und vielleicht auch, ich meine, da war ja selbst ich noch jung und zu jung, um das alles miterlebt zu haben, diese ganze Technowelle und so, da musstest du halt irgendwo hingehen und dir das holen, bei einem Dealer. So. Die Serie thematisiert aber halt einfach sowas wie das Dark Web. Darknet in dem Fall. Also das, die dunkle Seite des Internets, die nicht sichtbare. Und die sagen halt wirklich in der Serie, und das könnte einem zu denken geben, dass halt wirklich junge Menschen einfach gar keine Probleme mehr haben mit diesem Darknet. Du kommst da total easy rein. Ich weiß theoretisch auch, einfach weil wir uns schon mal mit Beiträgen damit beschäftigt haben, weil ich auch mal Leute gefragt habe, ich weiß auch, wie es gehen würde. Und du kannst halt einfach übers Darknet einfach sehr easy Drogen, Waffen, alles Mögliche bestellen und beschaffen und organisieren. Das ist heute 20 Jahre nach den 90ern eine ganz andere Nummer. Damals in den 90ern gab es das ja nicht, da gab es ja kein Internet und da bist du halt einfach so dein Drogendealer, der eine Ecstasy-Pille verkauft, fertig.
Einfach so. In Anführungszeichen.
Einfach in Anführungszeichen. Und heute kann halt wirklich jeder 17-Jährige übers Darknet theoretisch, praktisch vielleicht auch, sich sowas bestellen.
Ohne sich halt ausweisen zu müssen.
Und dann
was er jetzt auch nicht beim Drogendealer macht, aber es ist halt einfach der Kontakt zu einer Person, ist halt
nicht da. Ja, klar. Und vor allem, du hattest halt damals oder generell so... Das ist jetzt wieder ein ganz anderes Fass, das sollten wir jetzt auch nicht so krass aufmachen, aber vielleicht mal kurz anreißen. Du bist halt damals mit 100 Mark hingegangen.
Die Jalousien zu.
Die Nachbarn denken sich, oh Gott, gleich klingelt es wahrscheinlich Polizei. Damals bist du halt mit 100 Mark hingegangen und hast dir da Ecstasy-Pillen gekauft, sag ich jetzt mal. Und heute geht es ja alles über Kryptowährung und über Bitcoins und über Währung, die ja
nicht fassbar
virtuell ist, die nicht fassbar ist. Genau, deswegen... Und auch das macht die Serie interessant. Ich bin kein Politologe, ich bin kein Wissenschaftler, ich bin kein Soziologe, kein Gesellschaftswissenschaftler. Aber ich glaube, dass das, was in dieser Serie darüber gezeigt wird, vielleicht schon plausibel ist. Weil wirklich jeder 17-, 18-, 16-Jährige im Darknet, im Internet anonym bleiben kann. Und weil du eigentlich nur virtuelle Währung, Kryptowährung brauchst, die man sich aber auch organisieren kann. Es gibt ja, weiß nicht, also muss ja nicht mal PayPal und so, ist ja nur ein System. Und dann hast du das. Und dann hast du Kryptowährungen und kannst dafür einkaufen gehen und kriegst das dann in deinem Briefkasten. Spoiler, die Serie zeigt, dass es sehr einfach ist. Ob es wirklich so einfach ist, weiß ich nicht. So.
Okay.
Mehr dürfen wir an dieser Stelle
nicht spoilern. Ich bin sehr gespannt. Das ist auf jeden Fall jetzt eine coole Werbung, so auch ein bisschen so für mich persönlich, für die Serie.
Ich fand die gut.
Ich würde jetzt gerne noch mal ein paar persönliche Stories von dir wissen. Aber zunächst noch den Songtipp für diese Folge von dir.
Bevor wir die persönlichen Stories noch machen.
Mhm.
In dieser Folge
die
jetzt
nächste,
noch.
Ach so, die nächste.
Okay. Ich schlage noch einen kurzen Bogen in dieser Serie. Spielt auch Olli Schulz mit. Ganz kurzer Gastauftritt, finde ich super.
Nie schlecht.
Ja, wir bleiben im Drogenmilieu. Es gibt von den Beatles einen Song, einen späteren Song. Ich glaube, es sind die späten 60er.
Vielleicht ja, auch also schon die frühen 70er,
ich weiß nicht
20
genau.
Jahre, nachdem du geboren wurdest.
Ja, mindestens. Und es gibt Lucy in the Sky with Diamonds. Ein sehr, sehr guter, sehr melancholischer, aber auch ein sehr krasser Beatles-Song, der den Verdacht nahelegt, dass die Beatles, Paul McCartney, wie auch immer, bei der Performance dieses Songs, beim Schreiben dieses Songs vielleicht auch was eingeschmissen haben. Lucy in the Sky with Diamonds, es gibt eine Kontroverse auch in diesem Song, das kann man alles googeln. Die einen sagen, ja, gar kein Problem und da interpretiert man ziemlich viel rein. Ich sage, Lucy in the Sky with Diamonds steht für LSD. Lucy, Sky, Diamonds, LSD, die Abkürzung. Ob die Beatles das so bewusst gemacht haben oder nicht, sei dahingestellt. Das sei euren Recherchen überlassen. Deswegen ist das der Songtipp der Woche. Ich sage, nichts ist zufällig, alles ist alles ist durchdacht, alles hat einen Hintergedanken. Deswegen ist es ganz klar von den Beatles auch so initiiert. Und der Song ist so strange und so schräg und so auf dem Trip, dass die auf dem Trip waren, meine Meinung. Und das kann jeder für sich selbst entscheiden. Wir posten diesen Song die Tage, Lucy in the Sky with Diamonds von den Beatles.
Cool, Flo.
Aus dem Jahr, keine Ahnung. Lang ist her.
Darauf stoßen wir an und
mit dem guten italienischen Weißwein noch.
Oh ja, der
aus jetzt schon leer
Centro,
ist.
Der schon leer ist. Aber wir haben noch ein halbes Gläschen und das reicht vielleicht noch für die nächste Folge. Vielleicht
reicht das noch für die nächste Folge.
Okay.
Ja. Ansonsten Prost und damit sagen wir
Ciao Bella.
Bye.
Wir haben Feierabend auf Italienisch. Nosotros.
Nosotros.
Aber das ist Spanisch.
Wahrscheinlich.
Después Arbeit. Dabei wie am Feierabend.
Ich bin in Italien super gut mit Englisch zurechtgekommen. Es hat gereicht. Ich habe mich auch mit wenig Leuten unterhalten und war echt froh, dass ich so ein bisschen für mich war. Und was immer gut ist im Urlaub, wenn man keine Deutschen trifft, das ist immer mir sehr wichtig. Und ich habe dort zweimal habe ich deutsche Stimmen auf der Straße gehört und die habe ich dann ganz bewusst ignoriert und bin weitergelaufen. Ansonsten, Ende Mai, Anfang Juni, keine Deutschen in Italien. Muss man auch mal genießen.
Mensch.
In diesem Sinne.
In diesem Sinne, scheiß auf die Deutschen.
Ein unpatriotisches Statement.
Nein, Spaß.
Okay.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Wir am Feierabend. Der Podcast.